Ich will beginnen mit einem Zeugnis, mit einer Illustration zum Thema, wie gehe ich mit meinen Gedanken um. Vor wenigen Wochen hat eine Mutter in unserer Gemeinde folgendes Zeugnis gegeben. Sie stand vorne und hat erzählt, wie Gott ihnen drei Kinder geschenkt hat. Das Jüngste ist jetzt 2,5 Jahre alt, oder die Jüngste. Schon nach wenigen Monaten bemerkten die Eltern, dass es ihr nicht gut geht, dass etwas nicht stimmt und dass irgendwie dieses Kind sich nicht normal entwickelt. Sie bewegte sich nicht, schien körperlich einfach unbeweglich zu sein, zu bleiben. Und das hat dazu geführt, dass es verschiedene Abklärungen gab. Und dann hat diese Mutter beschrieben, wie dann diese vernichtende Diagnose kam, zerebrale Bewegungsstörung. Das heißt, dass diese Tochter sich nicht normal entwickelt, dass sie sich überhaupt nur ganz langsam entwickelt. Und solche Kinder leiden an sehr eingeschränkter Motorik, also bis das Kind einmal laufen kann, das weiß man nicht. Es ist sehr eingeschränkt. Und das Ganze wird ausgelöst durch eine Hirnschädigung frühkindlich. Das kann noch in der Schwangerschaft, während der Geburt oder nachher sein. In ihrem Fall weiß man es nicht. Und es lässt sich auch häufig nicht klären, warum. Und sie hat das so erzählt. Und man hat gemerkt, sie hat gekämpft. Es hat sie ganz viel gekostet. Und dann hat sie diesen Satz gesagt, der mich so angesprochen hat, dass sie nach dieser Diagnose so richtig verrückt auf Gott war. Das muss man vielleicht auf Schweizerdeutsch sagen. Sie ist verrückt auf Gott. Sie hat gehadert mit Gott. Sie konnte das nicht verstehen. Sie konnte das nicht akzeptieren. Und viele, viele Fragen. Was soll einmal aus ihrer Tochter sein werden? Was bedeutet das für ihre Familie? Wie soll ihr Leben sich entwickeln? Und nach einem Prozess, das Kind ist jetzt 2,5 Jahre alt, nach einem Prozess ist sie zu dem Punkt gekommen, dass sie gesagt hat, ja, Vater, ja, Vater, ich will dir vertrauen. Und hat ja gesagt, auch zu Gottes Weg, mit ihr, mit ihrer Familie, mit diesem Mädchen. Und sie sagt, ich muss das immer wieder neu machen. Ich muss das immer wieder bestätigen. Aber es ist genau diese Entscheidung, dieses Gotteskindes, das in dieser schwierigen Prüfung bewahrt wird letztlich vor dieser Verzweiflung, in die man hineinrutschen kann und möglicherweise auch gar nicht mehr wieder hinausfindet. Und diese Erklärung, diese Entscheidung, wir vertrauen dir, hat sie stark gemacht. Oder so stark jeden Tag mit dieser Prüfung leben zu können. Diese Tochter ist heute 2,5 Jahre alt und wieder ein schweizerdeutsches Wort, sie kann jetzt schnaken. Also auf allen Vieren sich mühsam fortbewegen. Nach 2,5 Jahren. Ich bin Großvater. Und das ist doch eigentlich das Alter, in dem die kleinen Kinder auf dich zuspringen und dich umarmen, wenn du hinkniest und sie sind da hinten. Dieses Mädchen kann nur schnaken. Und das wird so sein. Es wird so bleiben. Vielleicht kann das Mädchen mal laufen. Vielleicht, man weiß es nicht. Diese enorme Prüfung, die es für diese Familie zu tragen gilt, Tag aus, Tag ein, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahre für Jahre, die hätte auch dazu führen können, dass sie eine falsche Entscheidung hätten treffen können. Wir vertrauen dir, Gott, nicht mehr. Du hast etwas falsch gemacht. Hätte sein können. Mit diesem Zeugnis möchte ich 2, 3 Fragen stellen. Kommen wir zu uns? Oder vielleicht nicht zu uns, sondern zu Situationen, die uns jetzt auf den Kopf gehen. Warum können Christen, die über Jahre für andere ein Vorbild sind, plötzlich ihr Profil verlieren? Und irgendwie wie unscheinbar werden. Man sieht sie nicht mehr. Oder warum können aktive Christen passiv werden? Warum kann ein Christ, der zum Beispiel einmal im Lobpreisteam war und die Gemeinde so mitgenommen hat, hinein in das Lob Gottes, in das Vertrauen in Gottes Verheißungen und so weiter, plötzlich eine offensichtlich schlechte Entscheidung treffen und sich verirren? Warum kann das sein? Und dann kommen wir zurück zu unserer Schwester, zu ihrem Zeugnis. Dann beobachte ich, dass andere Christen, die aufgrund von widrigen Lebensumständen gestärkt davon hinausgehen, ihren Glauben nicht verlieren, ihr Glaube dadurch nicht schwach wird und die Schwierigkeiten des Lebens, die man mit der Hilfe Gottes angeht, ihr Vertrauen stärkt. Warum diese unterschiedlichen Beobachtungen? Gut, wir können sicher ganz viele Erklärungen geben. Ich möchte mich jetzt heute auf diesen Bereich beschränken. Wie reagieren wir? Wie lassen wir zu, dass unsere Gedanken uns mitnehmen, mitreißen in eine gute oder in eine andere, vielleicht schlechte Richtung? Auch für uns als Christen gibt es unerfüllte Wünsche, geplatzte Träume, Ziele, die wir erreichen wollten und nicht erreichbar sind, Enttäuschungen, auch erfahrenes Unrecht, schwere Verletzungen, die dir andere Menschen, die uns andere Menschen zufügen. Und viele andere Aspekte, die bergen alle in sich dieses Potenzial oder die Gefahr, dass unser Vertrauen in Gott geschwächt wird. Das ist wie wenn unsere Beziehung zu Jesus so geprüft wird, dass sie locker wird, dass irgendwie Abstand geschieht, dass wir irgendwie auch Jesu Nähe nicht mehr so fest spürbar wahrnehmen. Wenn das passiert, dann frage ich mich, steckt vielleicht dahinter das Denken, dass Gott unsere Gebete immer mit Ja beantworten muss? Oder steckt sogar vielleicht noch dahinter, dass wir es auch so verdienen als Kinder Gottes? Oder steckt vielleicht auch die Frage dahinter, dass ich davon ausgehe, dass ich als Christ keine Probleme haben darf, wenn ich ein richtiger Christ bin? Und gehen wir jetzt kurz zu Martha und Maria. Jetzt muss ich das Ding da aktivieren. Mal schauen. Genau. Martha und Maria, die beiden Schwestern von Lazarus, eng befreundet mit Jesus, so richtig eng. Jesus hat oft bei ihnen übernachtet, ist oft bei ihnen im Haus in Bethanien eingekehrt. Und wo Lazarus krank wird, da rufen sie, lassen sie nach Jesus rufen, damit er ihn gesund werden lässt. Und wir lesen in Johannes 11, dass Jesus nicht sofort kommt. Er kommt nicht gleich. Und als er dann mit Verspätung eintrifft, ist Lazarus bereits seit einigen Tagen tot. Und Martha weiß, dass Jesus jetzt zu ihnen kommt, geht ihm entgegen und das sind die Worte, die Martha ihm sagt. Herr, wenn du da gewesen wärst, dann. Ein paar Stunden später, Maria, die Schwester, begegnet Jesus und sie sagt genau das Gleiche. Sie sagt, wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann würde mein Bruder noch leben. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Schwestern miteinander geredet haben. Als Lazarus krank schon war, als sie darauf warteten, dass Jesus rechtzeitig kommen würde und auch nachdem Lazarus dann bereits verstorben war. Und dass diese beiden Frauen genau diesen Gedanken ausgetauscht haben. Wenn doch nur Jesus da gewesen wäre, dann wäre er nicht gestorben. Und die eine hat der anderen gesagt, ja, du hast recht, das ist so, wenn das nur so gewesen wäre. Gedanken, die wir oft vertiefen, an die wir uns klammern und die dann etwas machen mit uns. Es ist interessant, Jesus, ihr Freund, war ja der allmächtige Gott, Mensch geworden. Dieser Satz oder dieses Bekenntnis, wenn Jesus da gewesen wäre, dann hätte er, ist auch ein Bekenntnis ihres Glaubens. Sie wussten um die Größe Gottes. Sie wussten, das wäre für Jesus kein Problem gewesen. Aber es ist nicht so gekommen, wie sie es erwartet haben. Und hier ist auch dann die andere Seite in diesem Satz, der Vorwurf Jesus gegenüber. Warum hast du uns im Stich gelassen? Warum hast du das zugelassen? Und als Jesus dann 4 Tage nach dem Tod von Lazarus auferwecken will und mit ihnen zum Grab geht, da sagen Maria und Martha, lass es sein, es ist doch zu spät. Seit 4 Tagen schon ist er tot. Und möglicherweise hat sie auch gesagt, so wie Luther das übersetzt, er stinkt ja auch schon. Er ist bereits in diesem Verwesungsprozess. Es ist zu spät. Und ihre Gedanken mit dem Vorwurf, wenn du da gewesen wärst, hat ihr Vertrauen zerstört. Hat gemacht, dass sie nun ihre Hoffnung begraben haben. Und Jesus kommt und weckt Lazarus auf. Er hat ihn aufgeweckt. Er ist Herr über Tod und Leben. Er weckt Lazarus von den Toten auf. Und ich kann nur ganz laut rufen, Halleluja. Halleluja, Jesus ist so. Aber schwierige Situationen, Prüfungen, verschiedenste Nöte können schon Zweifel bewirken in uns, können das Vertrauen in Jesus untergraben. Ich möchte jetzt mit euch zusammen in den Psalm 73 gehen, wo wir ein anderes Zeugnis haben, das Zeugnis von Asaf. Er war Autor mehrerer Psalmen. Etwa 12 Psalmen sind von ihm und seinen Söhnen verfasst worden. Und hier beschreibt im Psalm 73 Asaf eine sehr große Schwierigkeit. Oder er beschreibt die Phase in einer Krise, wo er hindurchgegangen ist und wo er trotz gewaltigen Erfahrungen, die er vorher mit dem Herrn gemacht hat, so in ein Loch gefallen ist. Und er kommt an den Punkt, dass er sich diese Frage stellt. Psalm 73, Verse 2 und 12 und 13 ist ein Fehler. Was macht das für einen Sinn, wenn ich mich so anstrenge, um Gott zu gefallen? Wenn ich alles Böse vermeide? Denn den Gottlosen, denen geht es besser. Die haben nicht solche Mühen. Es scheint ihnen alles zu gelingen. Asaf, Vers 3, Psalm 73, sagt, ich habe sie beobachtet. Ich schaue ihnen zu. Ich merke, wie sie leben. Und Asaf beobachtet ihr Treiben, wenn man so sagen will. Es ist interessant, die Liste zu sehen, die er dann aufzählt, Vers 4 bis Vers 12. Diese scheinbar so erfolgreichen, bösen Menschen werden nicht geprüft. Aber er als Christ, als Kind Gottes, ist jeden Tag in seinen Mühen. Lohnt es sich? Wir wollen Asaf nicht verurteilen, aber wir wollen ein bisschen besser verstehen, was hier passiert ist. Asaf war ein Dichter und ein Musiker. Wir lesen in 1. Chroniker 15, wie David den Asaf berufen hat als Musiker, als Levit, als Sänger und als Spieler von Musikinstrumenten, die Gemeinde anzuleiten beim Loben. Er war also im damaligen Anbetungsteam, im Lobpreisteam, voll und zuvorderst engagiert. Es ist interessant, Vers 17 zu lesen, dass David diesen wenigen Leviten, die die Leitung hatten beim Gesang, ihnen befahl, ihr müsst freudevoll singen. Also ich finde das eine tolle Sache, einfach zu hören, wer ist dieser Asaf? Später, als Salomo König Davids Sohn, einige Jahre später den ersten Tempel einweiht, dann ist Asaf wieder dabei. Und das muss eine unwahrscheinlich große und herrliche Feier gewesen sein. Ich weiß nicht, wer von euch, ich habe es nicht gesehen, die Eröffnungsfeier der Sommerolympiade gesehen hat. Ich habe einen Bericht gelesen, wie das eindrücklich gewesen sein muss. Aber ich war dabei, als Italien Europameister wurde. Und ich habe die Schlusszeremonie verfolgt im Fernsehen. Hat mich gefreut. Der Asaf war dabei, als der Tempel eingeweiht wurde. Und ich weiß nicht, welches Feuerwerk und was auch immer alles da geplant war. Aber es waren viel mehr Menschen dabei als in Japan. Es waren viel mehr Menschen dabei als im Endspiel im Wembley-Stadion, glaube ich, 60.000 Leute. Es waren viel mehr Menschen dabei, etwa 150.000 bei der Einweihung des Tempels. Und Asaf war dabei. Wir lesen in 2. Chroniker, Kapitel 5, es geschah, als die Trompeter und die Sänger einmütig die Stimme erhoben, um den Herrn zu loben und zu preisen. Und während sie musizierten und sangen, lobet den Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewig. Währenddem sie das gesungen haben, ist die Herrlichkeit Gottes in den Tempel gekommen und hat den Platz erfüllt, den Raum erfüllt und hat das bestätigt. Das ist der Ort, den Gott sich erwählt hat, um auf dieser Erde unter den Menschen zu sein. Und Asaf war dabei, hat das erlebt, bevor er den Psalm 73 geschrieben hat. Er hatte diesen Höhepunkt erlebt und diesen einzigartigen, wunderbaren Moment. Und zwar, er war auf der Bühne. Er stand im Anbetungsteam. 2. Chroniker 8, der Alltag kehrt wieder ein. Jetzt ist er Beamter, Berufsmusiker und hat seine Aufgaben regelmäßig. Und da kommt die Routine und vielleicht die Langeweile. Und er ist ein bisschen weniger konzentriert auf seine Beziehung zu Gott. Und hat Zeit, sich gedanklich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und da sagt er in Psalm 73, Vers 3, hat er angefangen, die Gottlosen zu beobachten, denen scheinbar alles gelingt, die einfach, denen geht es besser. Und Asaf sagt, Vers 2, ich wäre fast gestrauchelt. Meine Überlegungen, die ich gemacht habe, nachdem ich das beobachtet habe, haben Gedanken in mir ausgelöst, ich wäre fast zu Fall gekommen. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten in so einer Situation, wenn das vielleicht dieser Gedanke immer mehr Raum eingenommen hätte. In unserem Herz ist ja interessant, dass Salomo in den Sprüchen sagt, wir lernen mit unserem Herzen, nicht mit unserem Verstand, beides. Aber wenn solche Gedanken immer mehr unser Leben erfüllen, und bei Asaf gab es sicher zwei Probleme. Erstens wurde er neidisch, aber was noch viel schlimmer ist, in seinem Herzen nistete sich irgendwo der Vorwurf ein, Gott gegenüber, die einen, die werden für ihren Hochmut, für ihre Bosheit nicht bestraft. Bist du eigentlich noch gerecht? Und die anderen, die sich so Mühe geben, die werden auch nicht belohnt. Und so schafft das bei Asaf. Er vergleicht sein alltägliches Leben mit demjenigen, die so genannt erfolgreich bös sind. Vers 8. Erfolgreich bös sind. Erfolg liegt auf ihrem Leben. Und er wird neidisch. Er empfindet Missgunst. Er will das denen nicht gönnen. Und er sagt das. Er versteckt das nicht und sagt, ich bin ja Kind Gottes, ich darf solche Gedanken gar nicht kommunizieren. Aber dieser Neid bewirkt in ihm eine große Unzufriedenheit. Unzufriedenheit und Neid macht uns unruhig und drängt uns, irgendetwas zu tun. Und das erlebt Asaf. Neid ist Eiter in den Gebeinen, so übersetzt Luther, Sprüche 14, Vers 30. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie konnte Asaf sich so gehen lassen? Wie hat er das zulassen können? Erinnern wir uns daran, als der Tempel eingeweiht wurde, da hat er die Leute angeleitet zu singen, vielleicht holen wir das noch einmal, lobet den Herrn, denn er ist gütig. Er, zusammen mit anderen. Und seine Gnade währet ewig. Wie konnte das passieren? Er sagt später in den Versen 21 und 22 in diesem Psalm, als mein Herz erbittert war, und es mich in meinen Nieren stach. Ein Bild dafür, dass er ein gestörtes Gewissen hatte, er unruhig war. Als es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und ohne Verständnis. Wie ein Tier war ich vor dir. Ja, Asaf hat sich nicht selber dann mit der Treue Gottes, mit seiner Güte, mit seiner Gnade beschäftigt. Und sein Zweifel ist so weit gegangen, dass er sogar diesen gerechten, heiligen, vollkommenen Gott in Frage gestellt hat. Ist Gott gerecht? Wenn das so ist, wie ich es beobachte. Und man könnte sagen, wenn er diese Gedanken weitergesponnen hätte, dann wäre er vermutlich an den Punkt gekommen, dieser Gott taugt nichts. Er ist nicht so weit gekommen. Aber auch wir manchmal als Christen, wie gesagt, lassen manchmal auch Gedanken zu, die nicht gut sind. Zweifel, weil ich etwas besser verstehen will, weil ich etwas besser erkennen will, die mich anspornen und herausfordern, zu forschen, zu suchen, zu verstehen, okay. Aber Zweifel an der Person Gottes, an seiner Art, wie er ist und so, das ist ganz, ganz gefährlich. Die Jünger haben gezweifelt, als Jesus gestorben war und sie nicht wussten, wie es weiterging. Zweifel können legitim sein. Wie gehen wir damit um? Als Petrus zurückging, wieder an die Netze, hoch in den Norden in Israel, da hat er auch gezweifelt daran, ob es noch eine Zukunft gäbe für ihn. Obwohl er dem Auferstandenen schon begegnet war. Zweifel können legitim sein. Aber wenn sie sich in unsere Gedanken einnisten und vielleicht auch noch ein bisschen unseren Stolz anregen oder stimulieren, dass wir es verstehen können, wenn wir nur genügend darüber nachdenken, ja, dass wir vielleicht sogar Gott einordnen können mit unserem Denken, dann wird das Resultat schwierig. Dann riskieren wir, uns immer mehr von ihm zu entfernen. Wir verstehen oft nicht alles, was passiert. Wir können nicht Gott bis ins Letzte verstehen. Das können wir nicht. Es ist interessant, Vers 16 im Psalm 73, da ist wie so ein erster Schritt, den der Asaf macht. Er sagt, da habe ich angefangen, selbst mir Gedanken zu machen, um zu begreifen. Aber es ist ihm nicht gelungen, zu verstehen, wie er das Ganze einordnen sollte. Und die Lösung bestand darin im Vers 17, dass er die Nähe Gottes gesucht hat. Er ist mit seinen Gedanken, mit seinen Zweifeln, mit seinem Mangel an Perspektive in seinem Leben ins Heiligtum gegangen. Er ist zu Gott gegangen. Er hat erkannt, dass die normalen Bahnen des menschlichen Lebens, diese Widersprüche verstehen zu wollen oder Gott selbst verstehen zu wollen, dass diese nicht zu nichts führen. Gott hat das Recht, intellektuell nicht verstanden zu werden, nicht definiert und beschrieben zu werden, dass es meine intellektuellen Wünsche, Capricci auf Italienisch, das heißt, wenn man so ein bisschen noch ja, fast scherzhaft meint, man hat Recht dazu. Gott kann man nicht erklären. Sein Handeln ist gut, auch wenn ich es nicht einordnen kann. Und so kam Asaf, Vers 17, zu ihm mit seinen Zweifeln. Und ich denke, das ist der Schlüssel irgendwie zwischen Vers 16 und 17. Ich habe es nicht verstanden, bis ich hineinging in das Heiligtum. Und dort habe ich darüber nachgedacht, über meine Gedanken. Jemand hat mal gesagt, einem Zweifler, warum zweifelst du vielleicht nicht einmal auch an deinen eigenen Zweifeln? In unserem vielleicht stolzen Wesen tun wir uns schwer damit. Aber Asaf hat seine Gedanken vor Gott gespiegelt. Und er hat ihm bekannt, ich lag falsch. Ich will dir wieder vertrauen. Ich will erkennen, dass deine Sicht der Dinge, dass so wie du es siehst, es richtig ist. Und wenn, weil du gütig und gnädig bist und ewig barmherzig bist, weiß ich, dass dein Weg gut ist. Ich will wieder diese Position einnehmen. Ich stelle mich wieder auf diesen Boden. Wie unser Zeugnis zu Beginn, diese Frau hat gesagt, ich will Ja sagen zu Gott und seinen Wegen. Ich will ihm vertrauen. Asaf hat das gemacht, in der Nähe Gottes und in diesem Wunsch nach Gemeinschaft, nach Übereinstimmung mit Gott, konnte Gott ihm helfen. Beim Nachdenken über Gott, beim Beten, beim sich Zeit nehmen mit Gott, vor Gott, kommt der Gläubige unter die Leitung von Gott, unter die Leitung von oben, so dass er stark wird, nicht mehr eigenen und manchmal eigenwilligen Gedanken nachzugehen. Das hat Asaf erlebt. Er hat sich weggewendet von sich selbst. Er hat seine eigenen falschen Gedanken aufgegeben und das war kein Verlust. Es war ein Weiterkommen. Es war Segen. Und so hat Asaf nach einigem Ringen wieder Klarheit gewonnen, Verse 17 bis 24. Er hat gelernt, sich selbst und das, was sich in dieser Welt ereignet, wirklich auf geistliche Weise einzuschätzen. Vor etlichen Jahren gab es eine Zeit, da haben ganz viele ein Armbändchen getragen mit 4 Buchstaben drauf. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. WWW, WW, nein, nicht WWW, WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Gute Frage. Noch vorher kommt die Frage, was denkt Jesus dazu? Was denkt Gott dazu? Was denkt Gott über diese, meine Situation im Leben? Asaf hat eigentlich das gemacht. Das Himmlische ist für ihn wieder stärker geworden als das Irdische. Er hat versucht, im Lichte des Himmlischen das Irdische zu einzustufen. Und Asaf kommt raus aus dieser Krise. Und es ist interessant zu lesen in den Versen 18 bis 23, wie er plötzlich diese Menschen, die so scheinbar so erfolgreich sind, sieht. Er merkt, Vers 18, sie laufen auf schlüpfrigen Wegen. Sie sind dauernd in der Gefahr, auszurutschen. Und was sie sehen, das werden sie im Leben ernten. Ihr Leben nimmt ein plötzliches Ende. Und die es sehen, entsetzen sich darüber. Und dann kommt dieser Satz. Du aber, du Herr, du hast meine rechte Hand erfasst. Du hast meine rechte Hand in deine Hand genommen. Und du hältst sie. Und damit führst du mich, damit leitest du mich. Und du lässt mich nicht los. Plötzlich ist die Gewissheit bei Asaf zurückgekommen. Diese Freude, dieses innere Wissen, Gott ist gnädig, Gott ist gütig, seine Gnade währet ewiglich, ist wieder da gewesen. Und er konnte das wieder bezeugen. Ja, es stimmt, man kann erfolgreich gottlos leben. Kann man. Es gibt viele Menschen, die ich kenne. Aber neidisch zu werden, sich rausbringen zu lassen, deshalb wäre falsch. Diejenigen, die so erfolgreich gottlos leben, dürfen sich nicht dem Irrtum hingeben, nie Rechenschaft ablegen zu müssen über ihr Leben. Jeder Mensch wird Rechenschaft abgeben müssen. Aber so wie Asaf sein Leben neu, ja, vor Gott hingelegt hat, ausgebreitet hat, es bekannt hat, Vergebung bekommen hat und einen Neustart machen konnte, so dürfen auch wir mit allem, was unsere Lasten sind, die sich angehäuft haben, oder mit all dem, was uns jetzt beschäftigt, weil wir Gedanken gefördert oder mindestens zugelassen haben in eine falsche Richtung, dürfen wir wieder frei werden, neu in diese Gewissheit hineinkommen. Und ich möchte den Asaf auch noch ein bisschen liebevoll kritisieren. Asaf hätte gut getan, sich daran zu erinnern, dass genau die Güte Gottes, seine Gnade und alles, was Gott ist, auch den Gottlosen gilt. Und Gott hat nicht Freude daran, wenn ein Gottloser sein Leben aushaucht, ohne dass er Frieden mit Gott gemacht hat. Gott hat nicht Freude daran, er will es nicht. Ihr Ende wird schrecklich sein, ja, aber es ist noch Gnadenzeit. Es ist noch Zeit, dem Gottlosen das Evangelium, die Botschaft der Liebe Gottes, trotz allem, was der Mensch ist, zu bringen. Und dann, das nimmt mich in die Pflicht. Aber Asaf hat dort bei der Tempeleinweihung etwas bekannt, was er später vergessen hatte. Und wie gesagt, es wäre gut, wenn er die Gottlosen auch als Menschen hätte stehen lassen können, die trotz allem noch von Gott geliebt sind, bis zum Gericht. Das nimmt mich in die Pflicht, Menschen um mich herum zu bekennen, wer Gott ist. Und das Zeugnis von Asaf warnt mich vor Oberflächlichkeit und erinnert mich, dass es möglich ist, allen Menschen zu straucheln. Achtung, pass auf, Paul. Das Zeugnis von Asaf lehrt mich auch, auf meine eigenen Gedanken zu achten. Kritisch auch meine eigenen Gedanken eventuell zu prüfen und nicht zulassen, dass kurzfristige, scheinbar erfolgreiche Rezepte oder Überlegungen die Oberhand gewinnen. Lass das nicht zu. Und das Zeugnis von Asaf ermutigt mich, weil ich sehe, Gott hat ihn wieder erfasst. Er hat seine Hand erfasst, er führt ihn, er leitet ihn, er lässt ihn nicht los. Und das macht mir einfach Mut. Und ich möchte ein kurzes Zeugnis nochmal vorlesen. IDEA ist eine Wochenzeitschrift von der Evangelischen Allianz. Die vorletzte IDEA erhielt einen Beitrag, ein Zeugnis von einem Pfarrer in Bremen. Wir waren gerade vor 2 Wochen in Bremen. Meine Frau und ich haben dort Freunde besucht. Und interessanterweise, beim Zurückkommen habe ich dieses Zeugnis gefunden. Es passt bestens. Der Pfarrer schreibt, ich will ein älteres Gemeindeglied im Krankenhaus besuchen. Schnell eine Spruchkarte eingepackt und die Bibel, man kann ja nie wissen. Wie so oft schon überlege ich auf der Hinfahrt, was mich wohl im Krankenzimmer erwartet. Wie gut, dass mir die an Krebs erkrankte Frau bekannt ist. Das macht mir einen Krankenbesuch leichter. Angehörige von ihr sind schon da und auch eine langjährige Freundin von ihr. Wie schön, denke ich, wenn Familienbande und Freundschaften auch in schweren Zeiten halten. Ich begrüße die Kranke, sie erkennt mich und freut sich sichtlich. Und schon müssen wir alle wieder aus dem Zimmer raus, weil die Schwester sie frisch machen will. Also gut, dann nutze ich die Zeit eben zum Gespräch mit der Familie. Schließlich werden sie bald Abschied nehmen müssen. Es dauert gefühlt eine lange Zeit, bis wir zurück dürfen. Also wieder ins Zimmer rein. Sofort merke ich die Veränderung. Es geht zu Ende. Was? So schnell? So plötzlich? Ich nehme meine Bibel zur Hand und lese laut und mit ruhiger Stimme einige Verse aus Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. In diesem Moment tut sie ihren letzten Atemzug. Nicht gänzlich unerwartet und doch plötzlich. Sie geht viel zu schnell, aber sie geht friedlich und getragen. Friedlich und getragen. Ein Trost für die Angehörigen. Sie wusste um die Hand, die immer trägt, auch am Ende. Und Asaf hat das ja bezeugt. Und dieses Zeugnis von Asaf war damals so, vor wenigen Wochen so, stark, und es soll stark sein in unserem Leben. Was auch immer unsere Gedanken sind, was auch immer die Nöte sind, die unsere Zweifel oder Gedanken auslösen, kommen wir zu Gott. Nehmen wir uns Zeit, in dieser Sicht, wie Gott das sieht, mein Leben anzuschauen und uns neu ihm anzuvertrauen. Ich weiß, wir kommen von den Ferien, wir sind vielleicht alle noch ein bisschen entspannt. Ich weiß nicht, was dieses neue Jahr bringen wird, von jetzt bis zum nächsten Sommer, wenn wir vielleicht mal wieder länger Ferien machen können. Aber ich weiß, dass wenn uns das bewusst ist, mein Leben lebe ich nicht alleine, sondern da ist einer, der meine Hand gefasst hat und er lässt mich nicht los. Und wenn es mein Wunsch ist, dass das Himmlische in mein Leben auf dieser Erde hineinscheint, Wir werden nicht nur gesegnet sein, sondern Segensträger werden überall, wo wir hinkommen. Und das wünsche ich uns. Wir wollen noch beten. Lieber Vater, ich danke dir für das ehrliche Zeugnis von Asaf und dass er das nicht für sich behalten hat, wie er in diese Krise hineingekommen ist, aber auch wieder hinaus. Und wir geben dir die Ehre, denn du hast ihn gehalten und ihm das ganz neu gezeigt, dass du seine Hand hältst, ihn führst und leitest, ihn stärkst und durchträgst. Und Herr, gib uns ein starkes Bewusstsein, dass wir an deiner Hand sind und hilf uns nicht zuzulassen, dass wir irgendwie an dir, an deinem Weg mit uns, an deinem Plan für uns zweifeln, sondern halte uns fest an dir, so wie du es verheißen hast. Und in diesem Sinne, Herr, befehlen wir uns dir wieder ganz neu an, im Namen Jesu. Amen.